und herzlich willkommen zu Finanziell, dem neuen Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Heute sprechen wir darüber, welche Auswirkungen Zeit beim Investieren hat. Zeit in ganz unterschiedlichen Aspekten und Ausprägungen. Als Gästin und Expertin habe ich heute Diana zur Löwen eingeladen. Sie ist Influencerin, Unternehmerin und Investorin und erst 27 Jahre alt. Ich finde es super spannend, dass sie als junge Frau so aktiv investiert und bin gespannt, was sie uns zum Faktor Zeit bei Investments erzählen kann. Und dann liefern Astrid Zebe und Daniela Meyer, die Chefredakteurinnen vom Finanziellen Magazin, auch ihre ganz persönlichen Insights in ihrer Audiokolumne. Und am Ende der Folge bekommt ihr wie immer unsere Top-Tipps und Adressen, wenn ihr euch noch weiter zu diesem Thema informieren wollt. Los geht's! Unser Partner in dieser Folge ist Vanguard Invest. Bei Vanguard bist du Teil einer globalen Community von über 30 Millionen AnlegerInnen, die mit langfristiger Geldanlage ihre Ziele und Träume verfolgen. Egal, ob du für dein Eigenheim, das Studium deiner Kinder oder einen komfortablen Ruhestand ganz nach deinen Vorstellungen zurücklegst. Vanguard unterstützt bereits seit 1975 Menschen wie dich dabei, finanzielle Ziele zu erreichen. Wie das geht? Mit kostengünstigen und unkomplizierten Anlagelösungen. Unter www.vanguard-invest.de erfährst du mehr dazu. Wenn wir über das Thema Zeit beim Investieren reden, gibt es für mich mindestens diese vier Aspekte. Einmal das Anfangsdatum, den Zinseszinseffekt, den Anlagehorizont und die eigene investierte Zeit. Über alle vier Aspekte kann man viel diskutieren und das mache ich auch mit Diana zu Löwen im Interview, aber ich habe vorab uns mal ein paar Zahlen und Facts dazu gesammelt. Einmal das Anfangsdatum. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren, um in Immobilien oder Krypto zu investieren? Auf diese Frage kenne ich ja die Antwort, der richtige Zeitpunkt war gestern. Und das meint ja eher, dass man so früh wie möglich anfangen soll zu investieren und das Geld nicht auf einem Bankkonto herumliegen lassen sollte. Denn das ist ja auch ein Investment. Die Bank parkt das Geld ja nicht, sondern arbeitet ja mit dem Geld, das ich dort ruhen lasse. Und dass die Inflation es auffrisst, also mein Geld, was da liegt, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Selbst absolute Expertinnen sagen aber, dass man den Markt nicht schlagen kann und auch wirklich nicht hervorsehen kann, wie sich die Lage entwickelt. Klar könnten die Preise für eine Aktie zum Beispiel nächste Woche schon heruntergegangen sein, sie könnten aber auch doppelt so hoch sein. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass es kompliziert am Anfang ist, sich für eine Investition zu entscheiden. Aber gerade wenn man ganz langfristig denkt, vielleicht für 30 Jahre, weil es eine Altersvorsorge ist, dann ist es ja ein bisschen egal, bei welchem Preis sozusagen beim Einstiegsdatum die Aktie lag. Ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass diese Investmententscheidungen ganz schön viel Mut erfordern und dabei kann etwas helfen, was sich ein Phaseneinstieg nennt. Der Begriff beschreibt die Aufteilung der Investitionssumme, je nach Gefühl, in 3, 4 oder 5 Häppchen und man investiert diesen Teil, also diesen Teil des Gesamtbetrages dann gleichmäßig verteilt alle 2 Monate. Dabei ist es dann auch egal, ob der Einstieg in die Börsenwelt ist oder ob man eine größere Summe hat, die man jetzt nochmal investieren möchte. Aber dann umgeht man sozusagen dieses Gefühl, dass man alles Geld oder den Start zu einem gewissen Zeitpunkt festlegt, sondern sagt, okay, vielleicht, wenn es 500 Euro sind, die investiere ich diese Woche, die nächsten 500 die nächste Woche und dann habe ich diese Einmalinvestition, mit der ich vielleicht starten möchte, einfach ein bisschen aufgesplittet. Der zweite Aspekt beim Thema Zinsen, der Zinseszins. Zinseszinsen sind, wie der Name schon verrät, Zinsen, die auf Zinsen bezahlt werden. Das Prinzip kann man ganz einfach erklären. Wenn zum Beispiel bei einer Geldanlage Zinsen ausgezahlt und diese monatlich reinvestiert werden, werden auch diese Zinsen verzinst. Für sich nutzen kann man den Zinseszinseffekt besonders dann, wenn man Geld über einen langen Zeitraum anlegt und dann diesen Zinsesertrag direkt wieder investiert. So passiert das ja zum Beispiel mit thesaurierenden ETFs. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, mal einen Zinseszinsrechner online auszuprobieren und zu sehen, wie krass die Zinszahlungen steigen, je nachdem, wie lange ihr investiert. Der dritte Aspekt beim Thema Zeit ist der Anlagehorizont. Junge Menschen dürfen und müssen ja eine Menge Fehler machen. Das gilt generell im Leben, aber auch bei der Geldanlage. Wer mit 30 seine Altersvorsorge startet, kann sich beispielsweise auch noch so 2, 3 dumme Aktienkäufe leisten, weil noch so viel Zeit vor demjenigen liegt, bis sie oder er in Rente gehen möchten. Das bedeutet aber auch, dass man jung risikoreicher mit der Aussicht auf vielleicht hohe Renditen investieren und später auf weniger risikoreiche Investitionen umschiften kann. Ich habe mal eine Beispielrechnung mitgebracht, die veranschaulicht, was es bedeutet, wie lang der Anlagehorizont ist und wie sich das auf das investierte Geld auswirkt. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte mit 65 Jahren 500.000 Euro haben und man investiert bei einer Rendite von 6,5%. Wenn man erst mit 55 Jahren anfängt, dafür zu investieren, müsste man jeden Monat eine Summe von 3.119 Euro einzahlen, um 10 Jahre später, also mit 65, die 500.000 zu haben. Insgesamt würde man dann 374.280 Euro investieren. Und wenn man nur 10 Jahre mehr Zeit zum Investieren hat, sinkt die monatliche Investitionsrate auf 1.142 Euro. Dann investiert man insgesamt etwas mehr als 274 Euro, um am Ende auf diese 500.000 Euro zu kommen. 10 Jahre mehr Zeit verschaffen also einen Vorteil von mehr als 100.000 Euro, um auf die gleiche Summe zu kommen. Und wenn man das weiterrechnet auf 15, 20 oder 25 Jahre, dann merkt man einfach, wie krass dieser Aspekt Zeit ist. Spannend, oder? Bevor ich noch ein paar Gedanken zum Thema der selbst investierten Zeit teile, möchte ich hier euch erstmal das Interview mit Diana zur Löwen einblenden. Hi, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit den Themen Geld, Investitionen und Vermögensaufbau?
Also ich würde sagen, so tiefer angefangen, mich damit zu befassen, war so mit dem 18., 19. Lebensjahr. Das war halt auch für mich so ein Zeitpunkt auf der einen Seite, wo ich dann von zu Hause ausgezogen bin und wo ich auch schon mein erstes Geld verdient habe. Ich bin ja auch als Influencerin, Content Creator tätig. Und da habe ich eben dann auch schon mit 18, 19 erste Jobs gehabt, auch eben schon meine Selbstständigkeit und habe mich dann immer mehr mit dem Thema sozusagen befasst. Aber so richtig, sagen wir, an der Börse investiert beispielsweise, habe ich vor ungefähr 5 oder 6 Jahren.
Okay, trotzdem super lange schon. Wann hast du denn entschieden, nicht nur deine Arbeitszeit gegen Geld einzutauschen, sondern auch wirklich so dein Geld selbst für sich arbeiten zu lassen? Wie bist du da hingekommen zu dem Entschluss?
Also das war auch, wie gesagt, so vor 5, 6 Jahren, als ich mich dann das erste Mal mit dem Thema Investieren an der Börse befasst habe. Vorher hatten mir meine Eltern immer so mitgegeben, du musst dein Geld sparen. Und dann hatte ich immer diesen Glaubenssatz und habe das gar nicht verstanden oder hatte eben voll Angst, auch eben dieses Risiko einzugehen, an der Börse zu investieren. Und habe da aber vor allem dann auch in den letzten Jahren nochmal viel dazugelernt, auf der einen Seite zum Thema auch Risikostreuung, aber auch zum Thema langer Anlagehorizont, dass ich dann auch immer mehr Sicherheit quasi in dem Ganzen gewonnen habe.
Mhm. Erzähl mal von deinem Portfolio. Du hast ja irre viele Asset-Klassen, also gerade hinsichtlich Diversifizierung. Welche Asset-Klassen besitzt du und was investierst du alles?
Ja. Also auf der einen Seite eben in Aktien und ETFs. Ich würde sagen, das ist natürlich schon ein relativ großer Teil. Beziehungsweise ich habe ja eben auch eine Immobilie gekauft, in der ich jetzt auch gerade sitze. Also da wohne ich auch eben drin. Das ist zum Beispiel für mich auch eben ja nochmal was gewesen, wo ich so ein bisschen auch auf mein Bauchgefühl gehört habe. Gerade, sagen wir, Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei Immobilien. Wo ich aber dachte, okay, diese Wohnung, die gibt mir irgendwie auch eine Sicherheit. Ich, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, auch da als Oma drin zu wohnen und aber auch, dass es trotzdem eine ganz gute Anlage eben ist. Es, genau. Und auch dann noch das Thema Startups sozusagen. Da habe ich eben auch einen Teil von meinem Geld drin. Aber in Startups zu investieren ist natürlich auch nochmal ein anderes Risiko, würde ich sagen. Also das würde ich jetzt nicht jedem so ans Herz geben oder ans Herz, wie sagt man, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber mir macht das eben sehr, sehr viel Spaß und man kann da eben ja auch sehr viel Impact quasi kreieren.
Ja, hast du dir so ein bisschen überlegt, welche Assetklassen welchen Anlagehorizont haben? Also gibt es da irgendwie Unterschiede oder unterscheidest du da?
Zum Teil, also beziehungsweise bei den Startups ist es ja auch so, dass man da gar nicht immer direkt raus kann oder rausgehen möchte. Man weiß ja eben auch nie, manche Startups, viele Startups scheitern ja theoretisch auch, oder man, ja zum Beispiel jetzt bei meinem ersten Investment Fantasy, das habe ich glaube ich vor 4, 5 Jahren gemacht, das Unternehmen entwickelt sich immer noch super, aber da, also da bin ich einfach immer noch weiter beteiligt sozusagen. Es ist jetzt noch nicht zu einem Exit oder irgendwas gekommen, dass man sozusagen dann wieder die Anteile, dass die dann einem abgekauft werden oder so. Deswegen hat man das da eben nicht so in der Hand wie jetzt bei einem ETF-Sparplan, wo man quasi einfach sagen kann, ja, ich nehme das Geld jetzt raus. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel mein ETF-Sparplan und so, das ist wirklich eher so meine Altersvorsorge, wo ich sage, okay, das fasse ich einfach auch nicht an. Ne, da lege ich immer was rein und da gucke ich auch gar nicht so oft drauf, sondern das ist einfach eher so ein bisschen für mich ja sowas sehr risikoarmes, wo ich einfach dann einen sehr, sehr langen Anlagehorizont habe. Und mit meiner Immobilie würde ich eben sagen, also eigentlich kann ich mir schon vorstellen, dafür immer, also die für immer erstmal so zu halten, wer weiß. Aber ne, man kann das ja auch irgendwie nie so direkt einschätzen, ob man dann irgendwann doch mal vielleicht sagt, man möchte die verkaufen, wenn man vielleicht irgendwie sich was Größeres kaufen möchte. Auf der anderen Seite ist das ja jetzt mittlerweile auch schon fast so ein emotionaler Wert. Und aktuell wohne ich da ja eben auch drin. Das heißt, ich spare mir ja quasi auch die Mietkosten. Und bei dieser Wohnung wüsste ich aber auch, dass ich die immer gut zum Beispiel dann weiter vermieten kann. Das heißt, da bekommt man ja auch regelmäßig dann ein passives Einkommen durch.
Ja, voll gut. Wie budgetierst du denn, wie viel Geld du ausgeben kannst? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so als Unternehmerin und Selbstständige das gar nicht so einfach ist, weil die das Einkommen wahrscheinlich von Monat zu Monat auch variiert. Wie machst du das?
Genau, also man hat wirklich so ein sehr volatiles Einkommen. Das ist immer total unterschiedlich. Auf der anderen Seite, wie sagt man, also weiß ich so ein bisschen, was natürlich meine Fixkosten eben sind, die ich so habe. Da schaue ich natürlich immer, dass ich die gut abdecke. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, gucke ich dann immer so ein bisschen auch manchmal nach meinem Bauchgefühl, wie ich da so vorgehe. Also manchmal merkt man ja auch, also klar, man hat so einen ETF-Sparplan, aber manchmal, wenn jetzt man so merkt, okay, der Aktienmarkt ist irgendwie gerade down, dann würde ich auch mal bewusst einfach gerade ein bisschen mehr mal wieder vielleicht reinlegen, um da einfach dann zu investieren. Also man muss sich da eher immer so natürlich antizyklisch eigentlich verhalten. Oder jetzt wie mit der Wohnung zum Beispiel, das hatte ich jetzt auch nicht. Also ich hatte das immer so im Kopf sozusagen, eine Wohnung mal vielleicht zu kaufen, aber bei der Wohnung war das dann eben auch, ich habe die gesehen, habe mit mich dann nochmal ausgetauscht und habe da dann aber auch so ein Gespür für bekommen, dass die eigentlich zum Beispiel so preis-leistungsmäßig, also dass die schon einen sehr geringen Quadratmeterpreis auch hat für jetzt, sagen wir, die Verhältnisse hier in Berlin zum Teil, dass ich dann auch gesagt habe, okay, dann kann ich da auch mehr Budget in die Renovierung und so weiter stecken. Also da gucke ich einfach immer, dass das so eine gesunde Balance hat und dass ich aber immer, das würde ich zum Beispiel auch bei, wenn ich mal in einzelne Aktien investiere, was ich jetzt auch nicht mehr so oft mache, immer dieses Preis-Leistungs-Verhältnis im Kopf behalten. Ne? Also man hat ja, je mehr man sich so ein bisschen damit befasst, auch so ein Gefühl dafür, ist einfach der Wert gerade fair oder ist diese Aktie zum Beispiel auch überbewertet. Ne? Also da muss man ja einfach immer, es gibt ja auch diesen Spruch so, when in doubt, zoom out. Also zum Beispiel schaut man sich dann mal so eine Tech-Aktie an und merkt, oh, die ist gerade an ihrem Peak. Klar kann das immer noch weiter nach oben gehen, aber vielleicht geht's auch manchmal noch ein bisschen runter und dann ist es bei so Themen dann eher, dass man sagt, okay, vielleicht ist die, also dass man sich da selber nochmal mit befassen würde und schaut, okay, ist der Wert denn jetzt gerade in Relation zu den anderen Anlageklassen oder zu anderen Tech-Werten oder sowas, das ist mir schon irgendwie auch was Wichtiges, wo ich dann zum Beispiel entscheide, ob ich dann nochmal bewusst irgendwo investieren würde. Aber eigentlich will ich mich auch gar nicht so viel damit befassen. Also deswegen ist es für mich auch am angenehmsten, einfach so meinen ETF-Sparplan zu haben und dann natürlich, wie gesagt, meine Fixkosten zu decken und dann eher, wenn ich so das Gefühl habe, okay, da ist wirklich, weiß auch ein Startup, was ich unbedingt unterstützen will, da mache ich mir dann natürlich auch immer Gedanken, wie das so in meinen budgetären Rahmen irgendwie passt quasi.
Ja. Würdest du sagen, du machst schon aktiven Vermögensaufbau und hast du dafür so spezielle Ziele oder genaue Ziele, die du dir gesetzt hast?
Nicht so direkt. Also ich würde eher sagen, ich bin ja auch einfach selbstständig. Das heißt, ich möchte einfach schon die Dinge, die ich selbst irgendwie ins Leben gerufen habe, die voranbringen. Auch als Creator mag ich das trotzdem auch immer noch super gerne, mit Marken zu arbeiten und mir da auch manchmal ein bisschen andere Geschäftsfelder oder Themenbereiche zu suchen. Also das ist mir schon noch wichtig, dass ich aktiv einfach das auch schaffe, quasi in meinem Job weiterhin erfolgreich zu sein. Und die anderen Sachen, die, wie jetzt zum Beispiel auch die Startups oder so, das würde ich nie als meine Altersvorsorge, da würde ich auch nie als Job direkt sehen, weil es einfach so risikoreich ist, ja, und man da einfach noch gar nicht so reinblicken kann, wie das sich sozusagen weiterentwickelt. Vielleicht kann ich das in 3 Jahren mehr sagen und da könnte dann auch meinen beruflichen Werdegang ein bisschen shiften, aber aktuell bin ich eben hauptsächlich noch Content Creator. Ich habe auch noch einen Online-Shop, wo wir auch immer ein paar regelmäßige Produktupdates machen, und das sind aber auch die Themen, die mir gerade viel Spaß machen. Und die möchte ich auch so erstmal weitermachen und noch nicht nur von passivem Einkommen leben quasi. Da bin ich noch ein bisschen sehr jung für.
Ja, aber apropos jung, hast du das Gefühl, dass dich dein Alter risikofreudiger sein lässt im Vergleich zu anderen Personen vielleicht?
Ja, ich glaube schon. Also dadurch, dass ich einfach schon in jungen Jahren mir ein gutes auch Vermögen aufbauen konnte, dadurch, dass ich ja einfach schon quasi einen Fulltime-Job hatte und aber ein Studentenleben, habe ich halt nie viel Geld ausgegeben und konnte da eben schon sehr gut sparen. Und dann kann man ja auch mal quasi sagen, man gibt eben Geld für Startups zum Beispiel, weil man eben auch Gründerinnen unterstützen will, weil man die Idee toll findet, was jetzt ich, wie gesagt, anderen auch nicht empfehlen würde, sondern da würde ich auch eher sagen, dann lieber den ETF-Sparplan.
Du bist jetzt ja auch in der Sendung Die Höhle der Löwen mit dabei. Erzähl mal deine Motivation, wie ist dazu gekommen, dass du da mitmachst, und wie verändert das vielleicht auch nochmal deine Sicht aufs Investieren?
Also ich war da ja quasi als Gastlöwin, das kam tatsächlich durch so einen Bekannten, der eben da auch gut vernetzt ist. Also generell ist auch wirklich bei allen, finde ich, natürlich das Netzwerk super, super wichtig, dass man sich auch viel mit Leuten vernetzt, und manchmal weiß man eben auch gar nicht, wo einen das so hinbringen kann. Und für mich ist es eher eine coole Möglichkeit gewesen, auch mal so mich als Business Angel vorzustellen, die Themen und die Startups, für die ich eben auch einstehe, die mich interessieren. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit und Chance. Und natürlich auch super spannend, einfach die Erfahrung mit den anderen Löwen da mal zu drehen, die kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen. Das war schon wirklich sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Möglichkeit.
Was lernst du von diesen Löwinnen? Die sind ja auch wirklich schon ordentlich älter als du und auch schon super lange im Business. Was kann man sich da vielleicht so abschauen von denen?
Auf der einen Seite würde ich sagen, natürlich so ein bisschen auch Medienkompetenz. Also ich bin zwar selber Creator, aber mache das eher natürlich so für die digitale Welt und nicht für die TV-Welt. Aber auch so ein bisschen deren Selbstbewusstsein. Und das fand ich eben schon total spannend, wie erfahren sie da einfach irgendwie schon natürlich bei vielen Themen sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat es auch viele Vorteile manchmal, wenn man noch so sehr jung ist. Und ich glaube auch dadurch, dass ich im Vergleich zu den anderen Löwen noch trotzdem weniger Vermögen habe, bin ich schon auch ein bisschen wählerischer. Und manchmal ist es trotzdem auch, glaube ich, ganz gut, sehr, sehr kritische Fragen zu stellen bei Startups. Weil oft verliebt man sich ja auch in die Idee, die Gründer, Gründerinnen haben, und guckt gar nicht so genau, wie profitabel kann sowas überhaupt sein oder werden. Also da bin ich schon auch manchmal froh, dass ich da doch immer noch auch so eine gewisse Skepsis habe oder nicht einfach so leicht jedes Investment machen würde, wo ich irgendwie nur das Team spannend finde, sondern für mich sind eben auch diese Punkte, was ich eben auch genannt habe, wie so eine faire Bewertung, unglaublich wichtig, gerade als Business Angel, damit sich das eben auch dann als Investment sozusagen lohnt, bevor man da eben direkt in ein Startup investiert, was eben total überbewertet ist, dafür, dass es noch gar kein Produkt oder sowas live hat.
Ja, wer hilft dir bei Investmententscheidungen oder wen fragst du mal um Rat? Wen hast du da ein Netzwerk? Hast du da Freunde? Also Wo holst du dir so Rat bei solchen komplizierten und riesigen Entscheidungen?
Also ich habe auf jeden Fall einige Freunde, auch viele Freunde, die sich zum Glück in verschiedenen Nischen gut auskennen. Also bei meiner Wohnung habe ich direkt die Dorothee Metasch von 26 Homes geschrieben und war so, was meinst du, kann man das machen als Investment? Und da war ich halt total dankbar, dass ich da mit ihr sprechen konnte. Meine Eltern sind zwar jetzt nicht so tief in den meisten Themen drin, aber es tut auch manchmal eben gut, auch von ihnen nochmal so ein bisschen Feedback einzuholen. Und zum Beispiel bei meinen Startup-Investitionen habe ich einen Werkstudenten, der mit mir arbeitet. Robert heißt der, der studiert Jura. Und wir sind eigentlich so ein sehr gutes Team, würde ich sagen, weil wir beide verschiedene Kompetenzen eben haben und uns da ganz gut ergänzen. Und das ist wirklich, echt etwas, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und dann habe ich eben auch viele Freunde aus der Startup-Branche, mit denen ich mich da eben auch austausche.
Ja, wie viel Zeit würdest du sagen, verwendest du, also von deiner eigenen bezüglich deiner Finanzen, deiner Investments, also wie viel Raum nimmt es ein in deinem Leben?
Also dadurch, dass ich schon proaktiv mehr auch in Startups teilweise investieren möchte, ist das schon relativ zeitaufwendig, würde ich sagen, weil ich mir da schon immer so 1 bis 3 Startups die Woche manchmal genauer eben ansehe, also auch, krass, dass man eben einen Call hat oder so. Ja. Und trotzdem investiert man halt in die meisten nicht, ne? Aber es ist ja für mich auch sehr, sehr spannend und interessant, auch viel zu lernen, also ne, das finde ich auf jeden Fall auch. Dann, so würde ich sagen, mit meinem ETF-Sparplan und den ganzen Sachen, das hält sich eigentlich in Grenzen. Also da sind das dann manchmal irgendwie 5 Minuten oder so.
Ja.
Aber das ist ja auch gut, also ja, genau.
Und einmal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was würdest du sagen, oder hast du Pläne, wie sich deine Investments verändern sollen? Gibt es vielleicht Learnings, was du nicht mehr machen möchtest, was du hinter dir lassen möchtest, was du abschließen möchtest?
Also ich glaube, ich habe halt, als ich damals angefangen habe, zu so einem ganz guten Zeitpunkt angefangen, aber auch so ein bisschen, wo man also wo ich da ein bisschen naiv auch noch rangegangen bin. Lustigerweise habe ich halt damals immer so gedacht, okay, ja, welche Unternehmen sind so meine Arbeitgeber, und habe halt super viel in Tech-Aktien investiert, die ja auch in den letzten Jahren sehr gestiegen sind, aber auch in den letzten Monaten teilweise wieder gefallen sind. Aber dadurch, dass ich natürlich früh angefangen habe, ist das immer noch ein sehr guter Vorteil. Aber ich glaube, ich würde heute gerade beim Thema Aktien und beim Investieren an der Börse da wirklich mein Risiko viel mehr streuen, also viel mehr in ETFs geben und viel weniger in Einzelaktien, weil man einfach nicht so den Markt einschätzen kann. Ne? Man weiß einfach nicht, selbst wenn Unternehmen super sind, aber der Markt gerade keine Lust darauf hat, dann ist es halt auch irgendwie schwierig. Und dann hat man eben auch manchmal lange so einen Wert im Portfolio, der negativ ist, und so einen ETF-Sparplan, das gleicht sich eben dann doch so ein bisschen leichter aus und gibt einem auch irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit. Deswegen würde ich zum Beispiel da sagen, an der Börse lieber in ETF-Sparplan langfristig investieren, dann kann man auf jeden Fall besser schlafen, als so mit einzelnen Aktien irgendwie zu zocken. Genau, und das ist, glaube ich, so eigentlich das Wichtigste. Und sonst wahrscheinlich immer noch das Learning, je früher man anfängt, desto besser, ne? Also hätte ich auch schon mit 18 in Aktien investiert oder in ETFs eben, wäre ich mir auch schon dankbar gewesen, so.
Ja, quasi. Definitiv. Aber du bist ja, also wir sind ja immer noch früh dran, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch trotzdem irgendwie cool zu sehen, wie viel Spaß das inzwischen macht und wie man sich reingearbeitet hat in so kurzer Zeit. Gerade du auch mit dem wirklich großen Portfolio und so.
Ja.
Dann danke dir für deine Zeit. Danke, dass du uns die Insights gegeben hast. Danke für das Interview.
Gerne.
Hier auch nochmal der Hinweis, dass dieser Podcast keine Anlageberatung ist. Bitte prüft immer selbst, welche Investitionen zu euch persönlich passen. Für mich fehlte jetzt noch der 4. Aspekt beim Thema Zeit und Investieren, nämlich die selbst investierte eigene Zeit. Um manche Themen komplett zu verstehen, braucht man ja einfach wirklich sehr viel Zeit oder eben fremde Expertise, die einem weiterhilft. Und bevor man monatelang sich einliest oder ungetroffene Entscheidungen mit sich herumträgt, finde ich es ja einfach sinnvoll, die eigene Zeit mit Geld gegen fremde Expertise einzutauschen. Manche Entscheidungen sind einfach zu groß, um sie alleine zu treffen, oder man würde Monate verplempern, bis man sich mit dem eigenen Wissen so wohl fühlt, oder es übersteigt einfach komplett die eigenen Kompetenzen. Letzteres trifft bei mir und auf Steuern zu, deshalb habe ich eine Steuerberaterin. Und es traf auch auf mich zu, als ich begann, mich mit Investitionen zu beschäftigen. Ich wusste, dass ich es monatelang vor mir herschieben würde, bis ich mich für einen ETF entschieden haben würde, in den ich investieren möchte. Deshalb bin ich damals, als ich angefangen habe, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen, zur Honorarberatung gegangen und habe mir helfen lassen, eine Entscheidung zu treffen. Im Rückblick eine sehr gute Investition, weil ich weiß einfach nicht, wie viele Monate oder vielleicht noch ein Jahr in sozusagen vergangen wäre, bis ich gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt diese 2, 3 ETFs und investiere da rein. In diesem Podcast kommen ja aber nicht nur ich und meine Erfahrungen zu Wort, sondern vor allem auch die von Astrid Zebe und von Daniela Meyer. Die beiden sind finanziell Chefredakteurinnen und so sehr wie die beiden für das Thema Frauen und Finanzen brennen, genauso unterschiedlich gehen sie mit ihren Finanzsituationen um. Die beste Voraussetzung, um 2 unterschiedliche Meinungen und Lösungen für den Alltag geliefert zu bekommen, hier im Podcast. Liebe Daniela und liebe Astrid, ich habe diese Woche 2 Fragen an euch. Und zwar, welchen Anlagehorizont haben eure verschiedenen Investments und wieso eigentlich? Und wie viel Zeit steckt ihr in die Finanzplanung?
Hi, ich bin Daniela. Ich beschäftige mich natürlich berufsbedingt schon relativ viel mit Aktien, ETF und Co. und muss sagen, dass ich jetzt privat gar nicht so viel Zeit in meinem eigenen Depot verbringe. Ich habe natürlich, als ich meine Geldanlage gestartet habe, mir viele Gedanken gemacht, welche ETFs ich da drin haben möchte, welche Einzelaktien, habe mich einmal richtig gut aufgestellt, dafür habe ich mir mehr Zeit genommen, aber ansonsten verbringe ich im Monat, würde ich sagen, höchstens 1 bis 2 Stunden mit meinen privaten Finanzen. Das reicht auch, finde ich, für mich, weil ich recht gut aufgestellt bin und auch langfristig orientiert bin und deshalb jetzt nicht ständig hin und her trade oder umschichte. Ich nehme immer noch ein bisschen Zeit, um mit meinen Kindern gemeinsam auch zwischendurch da reinzuschauen, weil ich finanzielle Bildung wahnsinnig wichtig finde und meine Kinder alle auch schon 2, 3 eigene Aktien haben, die sie mal zum Geburtstag oder Weihnachten geschenkt bekommen haben und wir uns dann gemeinsam anschauen, warum die gerade richtig gut laufen oder auch ganz furchtbar laufen. Das kann natürlich auch mal sein, das ist auch ein gutes Learning für die und warum man dann trotzdem wartet und die nicht verkauft. Manchmal, wenn eine Aktie von mir richtig gut gelaufen ist und ich das Gefühl habe, jetzt könnte ich hier gut mal ein paar Gewinne mitnehmen, dann mache ich das auch. Dann verkaufe ich entweder alle Aktien des Unternehmens oder einen Teil davon, investiere das Geld dann entweder in andere Aktien, die ich spannend finde, die ich vielleicht schon länger beobachte, oder ich gönne mir auch mal was davon und investiere zum Beispiel einen Teil der Gewinne, die ich da dann rausgezogen habe, in eine tolle Reise.
Hallo, ich bin Astrid. Im Grunde haben alle meine Investments einen sehr langen Anlagezeitraum. Also ich spare und investiere vor allen Dingen, um im Alter abgesichert zu sein finanziell. Und da rechne ich eher defensiv. Ich habe den Großteil meines bisherigen Vermögens in ETFs angelegt und bespare die eben nach und nach. Und ich habe aber auch Einzelaktien, die nehmen in meinem Depot aber keinen großen Anteil ein. Und die kalkuliere ich deswegen auch nicht für die Altersvorsorge mit. Denn gegebenenfalls würde ich diese Aktien auch wieder verkaufen und das Geld anders investieren. Und es ist im Moment eher Spielgeld, weil es mir einfach Spaß macht, auch mal Einzelaktien zu kaufen, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen und ja auf Gewinne und Kursgewinne vor allen Dingen zu hoffen. Mittelfristige Ziele habe ich gar nicht unbedingt und kurzfristige Ziele, zum Beispiel Reisen oder so, die spare ich ganz einfach auf dem Konto an, einfach weil es eben mit so einem kurzen Zeithorizont nicht empfehlenswert ist, das Geld eben am Kapitalmarkt zu investieren. Wie viel Zeit ich in meine Finanzplanung stecke, lässt sich seriös eigentlich gar nicht sagen. Denn von Berufswegen beschäftige ich mich ja unentwegt mit Trends und Entwicklungen beim Thema Finanzen und denke dann oft willkürlich einfach darüber nach, was das für mich bedeutet und wo vielleicht ich irgendwie nachjustieren müsste. Ich würde sagen, für die reine Altersvorsorge wende ich nicht viel Zeit, auf vielleicht 1 Stunde im Monat, wenn überhaupt. Berücksichtigt man auch Versicherungen, Steuern und so weiter, dann ist das deutlich mehr, vielleicht so 5 bis 10 Stunden im Monat, einfach weil eben aufgrund der Selbstständigkeit, die ich ja habe, viel mehr zu tun ist.
Am Ende jetzt noch unsere drei Top-Tipps zum Thema Zeit und Investment, die Daniela, Astrid und ich gemeinsam gesammelt haben. Der erste Tipp: Bei kurzem Sparziel hilft es, Spartöpfe zu machen. Wenn ich weiß, welchen Betrag ich außer der Reihe in einem oder mehreren Jahren benötige, dann den Betrag einfach durch die Monate bis dahin teilen und in den Topf packen. Hier helfen zum Beispiel Unterkonten, die manche Banken ja anbieten. Und viele machen sowas ja zum Beispiel beim Budgetieren. Der zweite Tipp: regelmäßiges Rebalancing. Nicht, dass einfach eine Position in der Investmentstrategie einfach ein starkes Übergewicht bekommt. Zum Beispiel eine bestimmte Assetklasse oder ein gewisses Land, in das man investiert, oder eine gewisse Richtung, wie zum Beispiel Tech-Aktien oder so. Unser dritter Tipp ist, sich auf jeden Fall das Rendite-Dreieck für den MSCI World und den DAX angucken. Das motiviert ungemein, weil man dort sieht, dass über lange Zeiträume die Rendite immer positiv bei den entsprechenden Investments war. Und das war's dann auch schon mit der zweiten Podcast-Folge. Wenn ihr uns Anregungen oder Kritik mitgeben wollt, schreibt uns doch total gerne eine Mail oder auf Instagram. Und zum Schluss noch ein Zitat mit Augenzwinkern von dem schweizerisch-amerikanischen Naturforscher Jean-Louis Agassiz. Ich kann es mir nicht leisten, Zeit mit Geld verdienen zu verschwenden. Bis zur nächsten Folge.